Wenn man so häufig hier ist wie ich in diesem Jahr, dann hat man so das Gefühl, man ist hier schon der Pastor dieser Gemeinde. Also das klingt fast wie ein Heimspiel. Also ich freue mich auch, dass wir, Birgit heute auch, dass wir heute hier sein können. Und ich versuche euch mit hineinzunehmen. Ich habe mal nachgeguckt, vor gut einem Jahr, im Mai letzten Jahres, da habe ich mit euch über ein Thema nachgedacht, wo ich dachte, das muss ich jetzt fortsetzen, das kann ich fortsetzen. Ihr erinnert euch vielleicht gar nicht mehr, das Thema lautete, wie kann ich mutig werden? Und heute, also das war anhand der Geschichte, wisst ihr es noch, mutig werden, das war an der Geschichte von David und Goliath. Ah, manche nicken. Könnt euch noch erinnern. Heute geht es ein Stück weiter, wie kann ich denn nun mutig leben? Und da wir viel Hoffnungslosigkeit haben oder viele empfinden das zumindest so, denke ich, ist es wichtig, dass wir lernen, mutig zu leben. Egal wie alt wir sind, egal wie unsere Umstände gerade sind. Und da versuche ich euch heute Abend ein bisschen mit hineinzunehmen. Da ist natürlich, stellt sich die erste Frage, was ist Mut? Müsste ich ein paar Leute nach vorne holen und ihr könntet mal sagen, was für euch Mut bedeutet. Also ich biete wenigstens mal zwei mögliche Antworten. Das eine ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Also furchtlos zu sein in einer Situation, in der man eigentlich Angst haben könnte. Das ist das eine, die Fähigkeit. Eine andere Definition könnte so lauten, die grundsätzliche Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Ja, auch das braucht Mut. Und zwar geht es dabei gar nicht um so eine Art Draufgängertum, wo man andere Menschen gerne mal so mutwillig provoziert. Vielleicht kennt ihr das auch. Eine Mutter will einkaufen gehen und ruft ihrem kleinen Sohn zu, schau doch mal bitte im Badezimmer nach, wie viel Zahnpasta noch in der Tube ist. Und dann ist es eine Weile ruhig. Und dann irgendwann ruft der Kleine aus dem Badezimmer zurück, sie reicht genau von der Badewanne bis zum Wohnzimmerschrank. Solche Mutproben sind häufig, vor allen Dingen bei Erwachsenen, bei Kindern auch, das ist häufig unnötig. Manchmal ist es sogar albern oder unreif. Heute geht es um Situationen in unserem Leben, die wir gar nicht vermeiden können, die uns geradezu abverlangt werden und unseren Charakter manchmal ordentlich prägen. Das Wort Mut könnt ihr, wenn ihr mal eine stille Stunde habt, morgen oder wann auch immer, heute Abend, das Wort Mut kommt in der Bibel gar nicht so häufig vor. Mut, das kann eine Stimmungslage ausdrücken. Da ist die Rede in der Bibel von Schwermut, von Freimut. Es kann aber auch eine Haltung sein, wie Hochmut oder Demut oder Langmut, was ja nichts anderes als Geduld ist, eine Haltung. Oder es kann auch ein entschlossener Einsatz des Willens sein, der sich im Wagemut und Kampfesmut zeigt. Also ihr seht eine ganze Menge Zusammensetzungen, immer geht es um Mut. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, bitte betet für mich, dass ich zur richtigen Zeit den Mut habe, auch das Richtige zu sagen. Die Menschen sollen das Geheimnis der Liebe Gottes erkennen können. Für diese Botschaft sitze ich im Gefängnis und ich hoffe sehr, dass ich sie auch hier mutig verkündigen kann. Epheser 6, Vers 19. Da ist die Rede von Freimut. Und seinem Mitarbeiter Timotheus empfiehlt er den Kampfesmut, wenn er schreibt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem dich Gott berufen hat und zu dem du dich vor so vielen Zeugen bekannt hast. Also das hat nichts mit Gewalt zu tun, dieser Kampf, sondern mit Einsatzbereitschaft, mit Hingabe des Lebens. Mut steht auch für Unverzagtheit. Gott sprach zu Josua, Ich sage dir noch einmal, das ist ja so ein Wort, was man gerne zum Geburtstag oder so weitergibt, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1, Vers 9. Und an die Gemeinde in Korinth schreibt Paulus, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und stark, doch alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das kommt euch bekannt vor, ja? Jahreslosung, 1. Korinther 16, Vers 13. Also eine ganze Menge, was wir in der Bibel finden zum Thema Mut, aber auch nicht so häufig, wie man es sonst vermuten könnte. Und heute versuche ich euch mit hineinzunehmen in das 6. Jahrhundert vor Christus. Mitten in die Machtzentrale, und da kommen wir dann zu den Machtapparaten, Machtzentrale von Nebukadnezar in Babylon. Dort finden wir drei junge Männer, die geradezu durchs Feuer gehen müssen, die also mutig sein müssen. Das sind drei Männer, die haben Karriere gemacht, erfahren wir, und zwar saubere Karriere, ohne krumme Touren und faule Kompromisse. Und sie gehörten zur jüdischen Elite. Das war ja eine ganze Gruppe, nicht alle aus Israel, aber eine große Gruppe, die nach Babylon entführt worden war. Nun, die hatten vorher lange genug gegen Gott gesündigt. Das war jetzt sozusagen die Folge der Sünde, eine Art Strafe. Aber sie hatten klare Anweisungen, wie sie sich in Babylon verhalten sollten. Das wäre jetzt ein anderes Thema. Und hier sind sie, diese drei Männer, die Elite, die entführt worden war, zusammen mit dem Volk Israel. Und sie erhalten hier, so erfahren wir, eine diplomatische Ausbildung. Man konnte sie also nicht verbiegen. Das hatte Gott auch gesagt, so sollten sie das machen. Sie sollten das Gute in der Stadt jeweils suchen, sie sollten sich nicht verstecken, sondern sie sollten deutlich und klar, auch weit weg von Jerusalem, von der großen Gottesstadt, sie sollten dort als Volk nach den Regeln Gottes leben. Und dafür brauchte man Mut, denn es war ja klar, da gab es genug Gegner. Also so ähnlich wie unsere Situation mitten in einer heidnischen Welt. Gibt es auch ein paar Christen, ein paar andere Kirchen, aber wir sind eigentlich in einer säkularisierten heidnischen Welt. Und die Frage ist dann, wie verhalten wir uns? Und obwohl sie ihren Glauben hier nie verleugnet hatten, gelangten sie trotzdem in höchste Ämter. Das ist schon mal erstaunlich. Sie waren gute Freunde von Daniel. Und jetzt, in diesem Moment, wo ich euch jetzt mit hineinnehme, in Kapitel 3, da war Daniel in dem Moment jedenfalls nicht vor Ort. Vermutlich war er auf Reisen, man weiß es nicht so ganz genau. Und dann kommt der Tag, der alles in Frage stellt. Der Tag, an dem man Rückgrat braucht. Oder Kühnheit oder Courage, Mut. Oder wie man umgangssprachlich sagt, Eier. Es geht hier um ein sehr großes Standbild, das der König aufstellen ließ. Und du hast es schon gesagt, du wolltest nicht den ganzen Text, das sind 30 Verse, die wollte er gar nicht alle im Stück lesen. Ich nehme euch jetzt einfach so mit hinein und die Verse, die ich hier nicht lese in der Predigt, die könnt ihr dann zu Hause nochmal lesen. Aber alles Wesentliche sage ich euch jetzt aus diesem Kapitel 3 im Daniel. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Ein Monstrum, muss man sagen, 3 Meter breit. Wie breit ist eure Bühne hier? Das ist etwas mehr, glaube ich, ne? 4 Meter. Aber 3 Meter breit und 30 Meter hoch. Also das hätte hier keinen Platz. Ein Monstrum. Wenn ihr mal in der Paulskirche in Frankfurt wart, da hat man eine Deckenhöhe von etwa 30 Metern. Also wenn ihr das nächste Mal dort seid, guckt es euch nochmal an. 30 Meter hoch. Die Freiheitsstatue zum Vergleich ist 96 Meter hoch, wenn ihr dort mal gewesen seid. Und Dieses Monstrum war das Lieblingssymbol des Königs. Das war gleichzeitig auch Ausdruck seiner Macht. Überzogen mit Gold, wahrscheinlich war es eine Abbildung von Nebukadnezars Gott Marduk. Und er glaubte, dass dieser Gott Marduk ihm die ganzen Völker, die zu seinem Weltreich gehörten, dass dieser Gott ihm die zugeführt hatte, über die er jetzt regieren und herrschen darf. Und was hat er sich von diesem Abbild erhofft? Es sollte die Einheit des Reiches festigen. Also ein religiöses Symbol. Viele verschiedene Völker mussten ja irgendwie miteinander verbunden werden, hatten unterschiedliche Sprachen und waren in unterschiedlichen Kulturen zu Hause. Und er erkannte, für den Zusammenhalt, da reicht es einfach nicht aus, die Mittel des Militärs einzusetzen oder die Verwaltung das alles machen zu lassen, sondern man braucht noch zusätzlich so eine geistig-religiöse Orientierung. Also sowas für die Seele und fürs Herz. Und da hatte er durchaus weitsichtig gehandelt. Ähnlich war das ja mit dem Turmbau in Babel. Ja, viele Jahre schon früher oder im Kommunismus. Das ist interessant, im Kommunismus brauchte man unbedingt das Grab von Lenin, also das Mausoleum, war ein religiöser Ort. Obwohl sonst von Religion da gar nicht so viel die Rede war, aber man brauchte so etwas. Und manche behandeln die Flagge ihres Landes wie so ein religiöses Symbol oder ja, man beobachtet das immer wieder, wenn Menschen irgendwelche alten Symbole abschaffen, dann wird häufig an dieser Stelle werden neue Symbole errichtet. Und nun lädt hier der König ein zu einem universellen Staatsakt. Vers 2. Dann berief er sämtliche hohen Beamten seines Reiches zu einer Versammlung ein, die Provinzstatthalter, Militärbefehlshaber und Unterstatthalter, die Ratgeber, Schatzmeister, Richter, Polizeigewaltigen und alle hohen Beamten der Provinzen. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er errichtet hatte. Und wie das so ist, sie alle kamen zu der Einweihung und stellten sich vor dem Standbild auf. Also alles, was Rang und Namen hat, das hört sich hier schon gewaltig an, das sollte nun in die Ebene Dura kommen. Und dann wird dieses Bild religiös aufgeladen. Eine Weihezeremonie, die Staatskapelle spielt, es gibt für alles eine gewisse Choreografie. Und dann müssen sie sich an einer bestimmten Stelle alle gleichzeitig verbeugen, also ein Kniefall vor Nebukadnezar. Und wer das Bild verehrt, der huldigt auch dem König, der diesen Kult angeordnet hat. Und damit konnte Nebukadnezar, damit kann man auch heute ganz gut testen, wie loyal sind denn nun die Beamten. Und damit kann man natürlich hervorragend Menschen auch disziplinieren. Sie sollen sich ja alle beugen. Und sie machen auch alle mit. Kein Wunder, dass alle mitmachen, wenn die Öfen bereits brennen und jeder das riechen oder sehen kann. Denn das war ja die Situation. Man konnte ja die heißen Öfen schon riechen. Ein Herold rief mit lauter Stimme, ihr Leute aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl. Wenn ihr den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller anderen Instrumente hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufrichten ließ. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Als die Instrumente ertönten, die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen, warfen sich die Leute aus allen Völkern, Nationen und Sprachen nieder und beteten das goldene Standbild an. Also alles funktioniert bestens. Das ist der Geist der Zeit. Ja, da muss man jetzt durch. So ein König ist ja auch ein Abbild seiner Zeit. Der prägt den Zeitgeist mit. Aber er schwimmt auch auf den Wellen dieses Zeitgeistes. Und das gilt für alle Herrscher, auch bis in unsere Zeit hinein, die demokratisch gewählten Politiker, die Diktatoren, für ihre Macht ist es immer wieder wichtig, nicht allzu weit vom Zeitgeist abzuweichen und die Regierten immer wieder schön auf Linie zu halten. Diese Verhältnisse haben sich bis heute eigentlich nicht verändert. Kann man sehr schön beobachten. Wenn wir nochmal zurückdenken, Corona ist noch nicht so lange her, da hat man das sehr deutlich gesehen. Das hat auch sehr schön gezeigt, wie Menschen sich der politischen Linie, viele jedenfalls, einfach beugten. Aber auch die Frauen, die Fragen um Geflüchtete, wo sie unterkommen, wer das bezahlt und natürlich Fragen der Bewertung von Sexualität und beliebiger Vielfalt oder die Sprachzerstörung durch Gender, oder wir denken an den massenhaften Mord von Ungeborenen durch Abtreibung, was heutzutage kaum noch irgendwelche Diskussionen auslöst. Oder aktuell die Bewertung immer wieder des Klimas und was Bürger in welchem Umfang dazu beitragen müssen, damit Ideologien damit bedient werden können. Das hat sich in wenigen Jahren so vieles geändert durch den Zeitgeist. Jetzt sind es gerade die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Und viele sind begeisterter Wellenreiter auf diesem Zeitgeist. Und hier wird nun bedingungslose Unterwerfung gefordert. Wir können also festhalten, das Erste, die gesellschaftliche Veränderung soll durchgesetzt werden. Das gab es zu allen Zeiten, mal mehr, mal weniger, mal mehr von rechts, mal mehr von links. Aber an vielen, vielen Stellen geht es immer wieder darum, eine Veränderung, hier die gesellschaftliche, durchzusetzen. Der König will das hier tun. Er will sich durchsetzen und zwar mit den brennenden Öfen im Hintergrund. Das ist gar nicht mal so schwer. Ja, das waren gut 700 Jahre später, waren es die Räucherstäbchen, die sie beim Kaiserkult anzünden sollten. Und auch unsere Zeit fordert an vielen Stellen eine gewisse Unterwerfung. Zum Beispiel die Frage der politischen Korrektheit, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf oder jetzt nicht sagen darf oder vielleicht in Zukunft nicht mehr sagen darf. Oder überhaupt die Frage des postmodernen Lebensstils oder ich sage immer gerne dieser aufgezwungene Säkularismus in unserem ganzen Umfeld, in Europa jedenfalls, ja. Die Aufklärung hat viele gute Dinge hervorgebracht, aber nun wird einem aufgedrückt, ohne Gott bitteschön zu leben. Du musst dich selber drum kümmern, aber das wird jedem, egal ob er Christ oder nicht Christ ist, aufgezwungen. Bestimmte Überzeugungen, eben Mehrheitsmeinungen. Und wehe, jemand stellt sich dagegen. Vor diesen Götzen sollen wir uns immer wieder niederknien, ansonsten ist das Risiko groß, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden. Und da ist man ganz schnell der Außenseiter. Ich nehme mal Peter Hane, der hat das sehr schnell erlebt, ja, von seiner Situation als Nachrichtensprecher und dem, was er sonst alles getan hat im Journalismus. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher, ob mit seinem Alter das alles noch so richtig ist, aber er hat zu Recht an vielen Stellen sehr intelligent sich gegen den Zeitgeist gewehrt. Tut das bis heute. Also wenn es nach dem Zeitgeist geht, dann dürfen wir nicht behaupten, beispielsweise, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Zumindest, wenn wir dadurch deutlich machen wollen, dass andere Religionen unwahr sind. Und das hat ja einen Absolutheitsanspruch, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Dann ist das absolut. Das gilt auch für alle anderen Religionen. Oder wer sich bei der Erschaffung der Welt für den Weg der Schöpfung entscheidet und nicht den Weg der Evolutionstheorie geht und ihn beklatscht, der verstößt gegen die Political Correctness. Da wird eine Menge Druck aufgebaut, auch hinein in christliche Kreise und Gemeinden. Postmoderner Lebensstil, das heißt unverbindlich, genussorientiert, selbstbezogen und damit wird der einzelne Bürger, damit werden wir, ob wir es merken oder nicht, ständig gelockt. Der eigene Genuss, das eigene Wohlbefinden hat immer Vorrang vor allem anderen. Verführung im modernen Gewand. Also diese Freunde damals, die rochen nicht nur den Dampf der Öfen, sondern auch den Duft der herrlichen Speisen und Festmähler, denn sie hatten ja durch ihre Stellung Zugang dazu. Und es geht hier um eine Machtprobe. Man könnte sagen, wer missioniert hier eigentlich wen? Diese Welt, unsere Kinder, also der Säkularismus heute, unsere Kinder, oder unsere Kinder, die Welt? Ja, wenn wir Christen sind, wissen wir das. Wenn wir Kinder haben, dann hoffen wir, dass sie mit Christus durch diese Welt gehen und allen anderen sagen, wer der Herr dieser Welt ist, nämlich Jesus Christus. Die Masse der Durchschnittsbürger schwimmt genau dorthin, wo Nebukadnezar sie haben will, und nun kommen die Spitzel und Denunzianten zum Zuge. Vers 8. Einige Babylonier aber ergriffen die Gelegenheit, die Juden anzuzeigen. Kommen ein paar Verse dazwischen. Vers 12, da sind aber einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Also da kommt jetzt Neid hoch, weil sie selber ja nicht an diese Posten gekommen sind. Diese Männer haben deinen Befehl missachtet. Sie erweisen deinem Gott keine Ehre und beten das goldene Standbild, das du errichten ließest, nicht an. Das ist ja ein Ding. Das ist nun die Schlüsselszene für Mut, für Rückgrat. Ob man einknickt oder sich einwickeln lässt, weil alle anderen sich ja auch beugen, oder auf der Welle des Mainstreams surft, weil es viel einfacher ist. Diese drei Männer, die bleiben jeden Fall aufrichtig stehen, verbeugen sich nicht. Sie beten das Bild nicht an. Das führt zu einem zweiten Punkt. Gottes Wort hat einen höheren Stellenwert. Also sie verweigern diesen totalen Gehorsam, den der König fordert, weil ihr Leben unter dem Oberbefehl des lebendigen Gottes steht. Da ist der Unterschied. Das Ja zu Gott enthält zugleich ein Nein zu allem, was die Ehre Gottes beschmutzt und befleckt. Das also ist die Chance der Neider und Konkurrenten. Endlich haben sie handfeste Dinge zur Verfügung. Wer jemanden schlecht machen will, der findet immer irgendetwas. Also wenn ihr denkt, ihr könnt noch so sauber und so gut leben, das ist gut. Aber Menschen werden immer etwas finden, was auch in eurem Leben nicht in Ordnung ist. Das ist nun mal so. Hier sagen sie, du hast ihnen die Verwaltung anvertraut. Du hast sie in diese Ämter eingesetzt. Und das hast du jetzt davon. Ja, das ist nun ungehorsam gegenüber der Staatsmacht. Das wird hier begründet durch das religiöse Gewissen. Man zerrt sie vor den König, aber der König, der ist ja nicht dumm. Der will ja seine besten Leute, die haben ja nun Karriere gemacht, der will seine besten Leute überhaupt gar nicht verlieren. Und so gibt er den Dreien eine zweite Chance. Ihr habt jetzt, so sagt er, eure religiöse Pflicht erfüllt, nun reicht es. Jetzt seid doch nicht so blöd und setzt eure gesamte Karriere aufs Spiel. Ihr müsst es doch nicht übertreiben mit eurer Verweigerungshaltung. Also ermöglicht er ihnen einen zweiten Versuch. Beim nächsten Klang, da fallt auch ihr nieder und dann betet ihr auch an. Und dann ist die Sache aus der Welt geräumt. Ja, habt ihr es mal erlebt? Man hat eine zweite Chance. Was macht man nun? Lässt man sich darauf ein, sagt man, stimmt, das war ganz schön haarig und was machen wir jetzt? Was lesen wir? Wenn ihr es aber nicht tut, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Also diese kleine, man könnte sagen, dreiköpfige Bekenntnisbewegung, die lässt sich hier nicht einschüchtern. Und da macht Nebukadnezar an dieser Stelle, da macht er den größten Fehler, den ein König überhaupt begehen kann. Und da kann man im Grunde nur jeden Menschen davor warnen. Was ist das? Dieser König lässt sich dazu hinreißen, eine Machtprobe mit dem lebendigen Gott auszurufen. Was für ein Unsinn. Aber es gibt auch heute Menschen, die denken, das können wir tun. Wie heißt es? Lasst sehen. Nein. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Also dieser König, der schätzt den lebendigen Gott völlig falsch ein. Vers 16, Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König, wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Unser Gott, dem wir gehorchen, der kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Welch eine Souveränität dieser drei Männer. Ihre Position steht absolut fest. Da gibt es überhaupt keine Spielräume für irgendwelche Diskussionen. Wir lassen uns auf keine Kungelei mit dir ein, Herr König. Unser Gott ist stärker. Und wenn er es durchsetzen will, dann kann er es tun. Und selbst wenn er es nicht durchsetzen will, dann ändert das an unserem Vertrauen zu diesem lebendigen Gott gar nichts. Ich finde das mutig. Also, lieber verbrennen wir in deinem Ofen, als dass wir uns vor deinem Götzen beugen. Lieber gehen wir mit dem lebendigen Gott durchs Leid, als dass wir mit deiner betrügerischen Freiheit, dass wir dieser folgen. Und genau das bringt den König jetzt zur Weißglut. Das ist ja so toll, das ist wie ein Film, das steigert. Man merkt, hier geht das richtig in die Steigerung hinein. Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut und sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego. Er ließ den Ofen 7-mal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er seinen besten Kriegsleuten, die drei zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Wir wissen, dass Babylon das Land der Öfen war. Ja, da gab es viele Ofenbauer. Da wurden Brandziegel produziert. Das war für die damalige Zeit ein sehr entscheidender Wirtschaftsfaktor. Also wenn man Öfen haben wollte, dann hatte man die sich in Babylon bestellt. Diese Öfen, das waren Ziegelöfen. Ist hier ein Ofenbauer hier? Hat jemand Öfen gebaut? Nein. Dann kann ich euch ja alles erzählen. Ne? Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe das auch angelesen. Aber das waren Ziegelöfen mit Luftdurchzug. Also man konnte damit Temperaturen bis zu 1000 Grad erreichen. Für die damalige Zeit gar nicht so wenig. Der Befehl wurde auf der Stelle ausgeführt und man warf sie mit allen ihren Kleidern, mit Hosen, Mänteln und Mützen in den glühenden Ofen. Da stutzt man doch für einen kurzen Moment, wieso tragen die eigentlich vollständige Kleidung? Ja, wie kommt das? Wie muss man sich das vorstellen? Das zeigt ihre hohe Stellung als Beamte, muss man sich mal vorstellen. Polizisten oder jemand vom Militär, mit der gesamten Kleidung, mit der gesamten Stellung, das wird alles sozusagen gleich mit in den Ofen hineingetan. Dieser König wollte zeigen, dass das Ansehen der Person, dass es so etwas nicht gibt. Egal, wie hoch die Stellung ist, ab in den Ofen. Jeder wird zum Opfer, der sich nicht beugt. Und dann passiert ja etwas Seltsames, beziehungsweise ich finde, es ist makaber, ich finde es trotzdem irgendwie immer lustig, wenn ich es gelesen habe. Die Helfer, das waren die besten Kriegsleute, die Nebukadnezar hatte. Die kommen bei dieser Aktion, wo sie diese Männer in den Ofen befördern, die kommen durch die herausschlagenden Flammen bereits zu Tode. Also ist doch gewaltig, oder? Die helfen die Männer dort in den Ofen und kommen selber dabei zu Tode. Und jetzt wird hier überhaupt gar nichts romantisch ausgeschmückt. Das heißt hier, die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego fielen hinab in den glühenden Feuerofen, gebunden wie sie waren. Der König beobachtet das nun, diese Hinrichtung. Vermutlich gab es in diesem Ofen ein großes Fenster und seine Ratgeber sind hier in seiner Nähe. Und nun kommt das große Entsetzen des Königs. König Nebukadnezar aber erschrak, sprang auf und fragte seine Minister, haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? So ist es, König, erwiderten sie. Aber ich sehe doch vier im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind frei von Fesseln und die Flammen können ihnen nichts anhaben. Der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Wenn wir dann weiterlesen, Vers 28 spricht er dann von einem Engel, den Gott gesandt hatte. Man hat immer wieder darüber nachgedacht, wer ist hier der vierte Mann? Jedenfalls ein Bote, so viel ist klar, den Gott geschickt hatte. Aber es wird hier deutlich, ein drittes: Gott ist mittendrin. Gott ist gegenwärtig in dem ganzen Geschehen. Und hier wird nun für Götzendiener sichtbar, was schon vorher ja Realität war. Der Herr ist da. Der Herr ist gegenwärtig. Der König hatte ein Todesurteil gefällt und wollte es so schnell wie möglich ausführen. Und der lebendige Gott setzt dieses Todesurteil einfach außer Kraft. Und der König muss hier eine Kehrtwende um 180 Grad vornehmen. Also der vierte Mann, ein Sohn der Götter, heißt es ja hier, ein Engel. Manche sagen, vielleicht war das Jesus selbst. Genaues erfahren wir in der Bibel nicht. Aber wir erleben im Grunde bis heute, daran hat sich nichts geändert, wo Menschen seine Hilfe brauchen, da ist der lebendige Gott gegenwärtig. Und er kann, wenn er will, jederzeit spürbar eingreifen. Und diese drei, das erfahren wir dann, die hat er aus dem Feuer gerettet. Und nun bekommt der König Angst. Denn die Gutachter, Fürsten, Würdenträger, Statthalter und die Ratgeber des Königs liefen herbei und überzeugten sich davon, dass die Flammen ihnen nicht den geringsten Schaden zugefügt hatten. Das Haar auf ihrem Kopf war nicht versengt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht einmal Brandgeruch war an ihnen wahrzunehmen. Ist das nicht großartig? Wo der lebendige Gott einen Menschen schützt, da sind allen Machtapparaten dieser Welt die Hände gebunden. Das gilt bis heute. Am Ende muss der König genau das Gegenteil sagen von dem, was er zuvor behauptet hatte. Denn er hatte die Machtprobe ja verloren. Wie sagt er? Gelobt sei dieser lebendige Gott, der diese Männer errettet hat, die ihm gehorcht und vertraut haben. Man könnte sagen, hier kommt einer zum Glauben an Gott. Zumindest eine Umkehr, die er erlebt. Also sagt er weiter, darum erlasse ich den Befehl an alle Völker, an die Menschen aus allen Nationen und Sprachen in meinem Reich, wer den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos schmäht, der wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt, denn es gibt keinen anderen Gott, der aus solch einer Lage retten kann. Der König sorgte dafür, dass Schadrach, Meschach und Abednego eine noch höhere Stellung in der Provinz Babylon erhielten. Wir wissen, nicht immer geht es so aus. Dies ist eine sehr, sehr ermutigende Geschichte und ich fand sie schon als Kind toll. Aber je länger ich darüber nachgedacht hatte und wann immer ich darüber predige, mir gefällt sie unheimlich gut, weil sie etwas zeigt von der Dynamik und von der Kraft und den Möglichkeiten Gottes. Aber wir wissen, in der Geschichte ist es für andere ganz anders ausgegangen. Stephanus wurde zu Tode gesteinigt. Johannes der Täufer musste sein Haupt auf einem Tablett servieren lassen. Also Gott geht mit seinen Leuten ganz unterschiedliche Wege. Aber er hat immer dieselbe Macht für jeden von uns. Daran hat sich nichts geändert. Er ist und bleibt der lebendige Gott. Und Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Glaubst du das? Von ganzem Herzen. Ich war heute Vormittag mit einem Mann, schon ein älterer Mann, war ich unterwegs. Die Familie wollte das gerne so, weil es ihm gesundheitlich nicht gut geht und er nicht weiß, wie lange er noch leben wird. Aber er ist so ein überzeugter Agnostiker. Und die Familie dachte, ah, wenn du als Pastor mit ihm unterwegs bist, das könnte vielleicht helfen. Nun, natürlich kann ich als Pastor ihm auch nicht irgendetwas überstülpen. Es muss ja von innen herauskommen. Er muss ja selber ein Ja zu Gott haben. Aber da wird sehr schön deutlich, wie sehr Menschen heute manchmal verhaftet sind in dem Mainstream mit allem Druck und mit allem Trend und vollgepackt mit Ideologien, die um jeden Preis durchgesetzt werden sollen. Das verfolgt und das verführt uns an ganz vielen Stellen und wir haben keinen Grund wegzulaufen. Ja, Jesus hätte uns ja gleich wegnehmen können aus dieser Welt, aber er betet für uns, die wir in dieser Welt sind, für seine Jünger. Und wir müssen nicht klein beigeben, denn das wissen wir. Jesus ist in allen diesen Situationen immer bei uns. Hier bei diesen Männern mitten im Feuer. Und schon vorher sagten sie, unser Gott. Und in der Krise, da zeigt sich dann, woher und was vorher schon die Realität war. Ganz persönlich, hast du dein Leben Jesus anvertraut? Ich kenne euch ja nicht so ganz persönlich, aber mir ist das immer wichtig. Dafür lebe ich, dafür arbeite ich als Pastor. Menschen zu fragen, hast du dein Leben Jesus anvertraut? Wenn nicht, das kannst du heute Abend tun. Ja, wir hatten das, als ich letztes Mal hier war. Wir kennen solche Situationen. Jemand ist hier, jemand kommt zum ersten Mal und sagt, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Ich brauche das. Gehörst du ihm? Dann stehst du unter dem Schutz des Allmächtigen, der seine Leute niemals loslassen wird. Das könnt ihr mitnehmen. In die Nacht hinein, auf dem Weg nach Hause, wo immer ihr seid, wie immer euer Leben noch verlaufen wird. Dieser Gott ist großartig. Manchmal geht es auch durch Leiden. Und dann trägt er trotzdem mit uns und hilft uns und trägt uns durch. Aber sein Schutz und seine Gegenwart, ich möchte keine Minute darauf verzichten, solange ich lebe. Und ich wünsche euch das von ganzem Herzen. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Das ist ein Lied, was wir jetzt gemeinsam singen dürfen. Richtig? Ja.